ja kaum was Schöneres, als mit Büchern zu hantieren.
Ich finde, Bücher machen an sich eigentlich alles viel mehr besonders.
Wenn man dann so in den Schrank guckt und dann alle Bücher sieht, die man gelesen hat, das macht einen dann noch so richtig Power und freut sich, wenn man dann schon auf Seite 300 ist oder so.
Rettet die Bücher. Wie Gott und die Welt zwischen Buchdeckeln überleben. Eine Sendung von Ulrich Land.
Ich hege und pflege meine Bücher, diesen unglaublichen Vorrat an Geschichten, den ich in diesem Leben nicht mehr werde aufbrauchen können, der mich trotzdem begleitet. Bei meinen bislang 15 Umzügen habe ich mich stets mit bleischweren Bücherkisten abgeschleppt und den Schweiß nie bereut.
Wir können heute in Klosterbibliotheken gehen und Bücher in die Hand nehmen, wenn wir sie anfassen dürfen, die hunderte von Jahren alt sind, und wir können sie immer noch lesen.
Matthias Grüb, halb Augenarzt, halb Verleger des Freiburger 8-Grad Verlags, den er 2021 gründete und der sich vor allem Regionalliteratur des Südwestens, Geschichten von Land und Leuten widmet.
Ich finde es einen ganz erhebenden Moment, wenn ich sowas in die Hand nehme oder irgendwo sehe, auch hinter Glas, und denke, Menschenskinder, das ist so alt.
Ich bin Buchhändlerin schon fast mein ganzes Leben, habe vor einem Jahr die Buchhandlung meiner Eltern übernommen, die jetzt hier ins 36. Jahr geht. Ich hatte hier tatsächlich einen Laufstall stehen mittendrin.
Milena Heinemann, Eigentümerin der Goethe-Buchhandlung im südbadischen Staufen.
Also hier stehen wir in der Belletristik oder der erzählenden Literatur, das Herzstück unserer Buchhandlung. Wir möchten einfach, dass jeder hier was finden kann, was er sucht oder was er vielleicht gar nicht wusste, dass er es braucht.
Bücher rufen längst Vergangenes oder weit in der Zukunft liegendes ins Hier und Jetzt. Gerade die Klassiker sind Erinnerungsträger, sind eine Mischung aus Stammhirn und Festplatte und sind zugleich ein Dunkelfeld des Ungefähren. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Sie bändigen Gesagtes und verhelfen Ungesagtem zwischen den Zeilen zur Sprache.
Natürlich die Bibel, Biblos, Buch ist sozusagen eine Bibliothek mit ganz vielen Büchern, und das ist die Heilige Schrift, also das Buch der Bücher.
Angela Heidler, Pfarrerin und Dekanin des evangelischen Stadtkirchenbezirks Freiburg.
Das tollste Buch, ein verabschiedeter Kanon, Grundlage unseres Glaubens und theologischen Nachdenkens.
Guten Morgen, Herr und Herr Landeser.
Vogtsburg im Kaiserstuhl. Zu Gast in einer Unterrichtsstunde in der 4. Klasse der örtlichen Grundschule. Lernziel: die Erkenntnis, dass die Bibel als Schatz entdeckt werden kann.
Die Geschichte, die ich heute mit euch besprechen möchte, da steht im Mittelpunkt ein Mann.
Lukas-Evangelium. Die Geschichte von Zachäus, dem obersten Zollpächter in Jericho, der den doppelten Zoll verlangt und die Hälfte selbst einstreicht.
Ist unfair. Jetzt hast du vielleicht Geld, aber keine Freunde.
Stellen wir uns vor, er kommt von da hinten. Da kommt der Jesus. Jubelt ihm mal zu.
Hallo!
Aber der Jesus geht vorbei, geht zu dem Zachäus und sagt: Ich möchte heute dein Gast sein. Und die Menschen sagen: Sag mal, jetzt schlägt's im Fass den Boden raus. Jetzt freuen wir uns, dass der Jesus endlich mal zu uns kommt, und der geht einfach zu dem Zachäus, den wir alle hassen. Sag mal, geht's eigentlich noch?
Kinder theologisieren oft noch besser als Erwachsene. Kinder theologisieren mit dem Herzen.
Sebastian Ruf, Religionslehrer und seit 25 Jahren Leiter der Grundschule in Vogtsburg. Die Zachäus-Geschichte ist hier sozusagen mit doppelt unterstrichener Kommentarfunktion versehen. Die Kinder füllen Sprechblasen aus, fantasieren, denken nach, lassen ihre Ideen sprudeln.
Jetzt bin ich gespannt, was der Jesus vielleicht dem Zachäus im stillen Kämmerlein gesagt hat.
Zachäus, du brauchst keine Angst haben, es ist alles okay. Wir müssen nur etwas herausfinden, wo alles wieder gut macht. Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du extra für mich gekommen bist, und ehrlich gesagt hast du mir heute den besten Schatz in mein Leben gemacht.
In der Mitte des Stuhlkreises steht eine kleine Holzkiste, die Schatzkiste. Darin, wie sich am Ende der Unterrichtsstunde herausstellt, die Bibel.
Also die Bibel ist so wertvoll, weil sie über Geschichten von Jesus und vielen Menschen erzählt.
Weil sie den Menschen auch sagt, was sie tun müssen und so, und dass nach dem Tod das Leben nicht vorbei ist.
Ein Schatz. Und wir haben jetzt nur eine ganze Futzel Kleinigkeit aus dieser Bibel hier heute besprochen. Und da sind so viele Schätze drin, Und ihr habt es heute geschafft, aus der Geschichte einen Schatz für euch rauszuholen.
In Büchern steht geschrieben, was jemand geschrieben hat, um es loszuwerden, um es loszulassen in die Welt der Wirklichkeit, wo es anecken, sich wundstoßen, Reibungsenergie entfachen soll. Nicht geschmeidig untertauchen. So auch das Buch der Bücher.
Weil es kein Buch für mich gibt, in dem so viel Wahrheit steckt. Kein Kitsch, kein Fake. Jetzt mal völlig unabhängig davon, ob das jetzt wortwörtlich alles so ist oder der Buchstabe vom Himmel gefallen und kein Jota verändert werden kann. Aber die grundlegenden Aussagen, die da drin stecken, die sagen so viel über uns Menschen, über die Fragen des Lebens, des Sterbens, des Miteinanders, des Hoffens und der tiefen Verzweiflung. Das finde ich umwerfend.
Unterm Gemeindesaal der katholischen Pfarrei Heilige Familie in Freiburg ein Kellerraum, so groß wie 2-3 Wohnzimmer. Mittendrin eine Handvoll Bücherregale quer im Raum. Eine Pfarrbücherei, wie sie im Buche steht.
Es kann jeder zu uns kommen, egal welchen Glaubens oder auch Nicht-Glaubens.
Gabi Kloß ist seit 20 Jahren Leiterin der Gemeindebücherei.
Für die Erwachsenen haben wir die gängige schöne Literatur, also Romane, Krimis und so. Relativ viele Krimis sogar.
Krimis in einer katholischen Pfarrbücherei. Obwohl Krimis bekanntlich stets von Sünde handeln.
Vor Jahren, als Harry Potter rauskam, da ging mal eine Beschwerde, dass wir hier den Harry Potter zum Ausleihen hätten.
Ein Werk unchristlichen Aberglaubens. Missionarischen Eifer allerdings hat man sich hier im Souterrain unter den heiligen Hallen ohnehin nicht auf die Fahne geschrieben. Überhaupt versteht sich die Gemeindebücherei auch als Ort der Begegnung und des Austauschs über Bücher, Gott und die Welt. Eine andere Art Schwätzbänkle, wie Gabi Kloß sagt.
Wichtig ist uns eigentlich, wie das Leben ist, wie die Leute sind und welche Themen gerade wichtig sind. Also wir haben hier ein paar religiöse Bücher, 1,5 Meter. Hier oben ist so ein Ordner mit Glaubensthemen. Wir haben eine Bibel für Erwachsene. Kommt hin und wieder mal vor, dass jemand kommt und sagt, ey, ihr habt ja hier eine Bibel, kann ich mal was nachgucken. Aber ausgeliehen wird die eigentlich eher nicht. Bei den Kinderbibeln ist es dann schon wieder was anderes, gerade für die jungen Familien.
Goethe-Buchhandlung im südbadischen Staufen.
Ich sehe Goethe blitzen.
Ja gut, der Name verpflichtet ja vielleicht auch, einen Goethe hier zu haben. Ich meine, das ist der Reiz an dem Beruf, wenn man Kunden begeistern kann von Literatur und die Rückmeldung bekommt, dass man das richtige Buch für sie gefunden hat.
Um Goethe und die Weimarer Klassik jedenfalls kommt man in Staufen nicht herum. Im Jahr 1539 soll hier ein gewisser Dr. Faustus im Auftrag des Freiherrn von Staufen versucht haben, Gold herzustellen. Bis ihm seine Experimente um die Ohren flogen. Der Legende nach war es kein geringerer als der Teufel, der ihm das Genick brach.
Sie haben auch die klassischen Reklamheftchen.
Ja, es werden immer weniger, aber die sind noch da und der Faust ist natürlich immer da.
Aber auch die Moderne ist unterwegs.
Absolut.
Eine besondere Ehre für neue zeitgenössische Bücher, wenn sie nach der Lektüre den Weg in meine aus allen Nähten platzenden Regale finden. Aus schierem Platzmangel musste ich den Unvereinbarkeitsbeschluss zwischen Büchern und Papierkorb inzwischen preisgeben. Die Opfer, Bücher aus der Jetztzeit. Einige musste ich tatsächlich das Fliegen lehren. Aber zu meiner Ehrenrettung allenfalls eine Handvoll.
Im ersten Obergeschoss der Staufener Goethe-Buchhandlung. Die antiquarische und direkt daneben die philosophische Abteilung.
Ah ja, mit Korbsessel.
Also es lohnt sich hier immer wieder reinzugucken und zu stöbern. Man findet Dinge, die man nicht sucht. Wir haben ein kleines Regal, nennt sich Religion. Die Bibel mit der Bibel durchs Jahr steht direkt neben der Philosophie.
Ich sehe hier vom Dalai Lama über Habermas bis hin zu den Alien Earths. Geister der Gegenwart.
Das ist dann auch so und das macht Spaß. Anders als in einem Online-Shop oder in einem großen Buchhandlung, in der alles einfach in Masse da liegt. Wenn hier, so ein kleines Regal Sie einlädt, ein Buch rauszuziehen, das Ihnen jetzt gar nichts sagt, dann ist es vielleicht genau das Richtige.
Interessanterweise werden Experteninterviews im Fernsehen ja nach wie vor meist vor telegenen Bücherwänden gefilmt. Natürlich wissen auch Leute mit besonderer Expertise, wo das Wissen leichter zusammenzuklauben ist als in ausladenden Regalen mit dicken Schwarten und friemeligen Reklamheftchen. Trotzdem scheint das kamerataugliche Posieren vor Buchrücken die Seriosität zu unterstreichen. Als würde das erfragte Wissen buchgestützt von der Expertin auf den Reporter und das Fernsehpublikum übertragen.
Wir haben fast 5000 Bücher jetzt hier, Medien.
Gabi Kloß lässt mit leuchtenden Augen den Blick schweifen über die Regalmeter der Pfarrbücherei.
Und einmal im Jahr machen wir einen Flohmarkt, um dann ein bisschen Geld einzunehmen, damit wir dann wieder neue Bücher kaufen können.
Denn Geld ist knapp.
Im Schnitt 2500 Euro im Jahr, die wir ausgeben können, wobei die Hälfte ungefähr Zuschuss von der Diözese und vom Träger sind.
Träger ist die Pfarrei. Deutlich über 1.000 Euro also muss die Bücherei selbst erwirtschaften bzw. an Spendengeldern einsammeln. Aber es lohnt sich.
Wir haben einen Ausleihfaktor von ungefähr 1,4. Das heißt, jedes Buch wird mindestens einmal pro Jahr ausgeliehen. Ganz besonders viel werden halt unsere Bilderbücher ausgeliehen. Und wir haben ungefähr 100 aktive Leser, hauptsächlich Leserinnen. Vielleicht ein Fünftel oder so sind Leser.
Im Unterschied zu einer konventionellen Stadtbücherei gibt es hier keine Aufnahmegebühren, keine Mitgliedsbeiträge, keine Leihgebühren.
Karl Borromäus, der steht ja hinter diesen ganzen Gemeindebüchereien.
16. Jahrhundert. Einer der Hauptvertreter der katholischen Kirchenerneuerung nach der protestantischen Reformation.
Karl Borromäus, der hat damals eben gesagt, er will, dass die Leute die Möglichkeit haben, auch Bücher in die Hand zu nehmen. Der hat natürlich in erster Linie an die Bibel gedacht, logischerweise damals. Aber ihm war wichtig, dass die Menschen Zugang zu Bildung haben.
Bücher stehen für Bildung, wie nichts anderes. Stehen für gestandenes Wissen, für Bleibendes. Und sind doch auch flüchtig. Die großen Bibliotheksbrände sprechen Bände. Der in Alexandria etwa, wo riesige Bestände an antiken Schriftrollen den Flammen zum Opfer fielen. Oder der in der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, wo vor 20 Jahren 30.000 wertvolle Bücher aus dem 16. bis 18. Jahrhundert verbrannten. So zeigt sich, auch die vielbeschworene Nachhaltigkeit der Bücher ist vergänglich. Bücher halten keine Ewigkeit, aber womöglich doch eine halbe Ewigkeit.
Die Bibel, eine Bibliothek.
Unter Beteiligung verschiedener Autoren.
Sie finden Lyrik drin, sie finden Briefe, Leben Jesu Berichte, apokalyptische Texte auch im Alten Testament. Und Krimi ist immer dabei. Und Mord und Totschlag auch. Familiengeschichten, woher kommen wir, was zählt. Das steckt sonst nicht in einem Buch. Ich glaube, dass es irgendwie noch mal eine höhere Qualität hat, als dass eine Einzelperson einen Roman schreibt.
Wobei mitnichten in der Bibel alles eitel Sonnenschein ist. Auch an Brutalität ist sie kaum zu überbieten.
Weil gerade das Alte Testament sehr blutrünstig ist. Wenn die Israeliten aufbrechen und aus Ägypten weggehen und dann durch das Rote Meer ziehen, das sich dann hinter ihnen zutut und das gesamte Heer ertrinkt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es gibt auch Vergewaltigungsgeschichten in der Bibel, dass Tamar vergewaltigt wird und die beiden Brüder. Ja, der eine kriegt das mit, dass der andere das getan hat und der eine Bruder bringt zum Schluss den anderen um. Deswegen, es ist brutal auch. Es spiegelt aber eine Lebensrealität wider. Also es ist kein weichgespülter Gott, das überhaupt nicht.
Und eben auch kein weichgespülter Text.
So ist Kämpfen mit Lebensfragen und da gibt's tolle Liebestexte. Freizügig, sehr klar, auch auf eine körperliche Form, das Hohelied der Liebe. Aber wie gehe ich mit Situationen um, dass Menschen mich enttäuscht haben oder dass ich total im Überglück bin, ja? Totale Wut und Verzweiflung.
Ein ganzer Stapel Ratgeberliteratur in einem Buch. 1532 erschien die Gesamtausgabe der von Martin Luther ins Deutsche übersetzten Bibel. Etwa 80 Jahre nachdem Gutenberg den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden und damit große Stückzahlen gedruckter Bücher überhaupt erst möglich gemacht hatte.
Die erste Auflage waren so 3000 Exemplare, die waren nach 3 Monaten vergriffen. Dann gab es gleich eine zweite Auflage und Luther hat dann die ganze Zeit weiter an der Übersetzung gearbeitet.
Während das Buch der Bücher vorher nur für eine Minderheit zu verstehen war, weil es nur auf Latein und Griechisch zur Verfügung stand.
Die Bedeutung des Wortes und des Inhalts hat mit Luther einen ganz anderen Schwerpunkt bekommen.
Die Demokratisierung der biblischen Texte. Getreu seiner Maxime, die Gemeinde in den Mittelpunkt der religiösen Praxis zu stellen. Fragt sich, hat Gott bei den vielen Bibelschreibern den Stift geführt?
Nicht wortwörtlich von Gott diktiert, niemals. sondern ich glaube, dass Menschen, die besonders tiefe Glaubenserfahrungen gemacht haben und Geist erfüllt, in dem Sinne das geschrieben haben.
Die Erde wurde entstanden von Gott. Keine Ahnung, wie im Weltall, dass er ist und nicht so wie baut, sondern er schafft einfach die Erde, indem er mit seinen Kräften was hinkriegt und ja.
Dass er im Himmel so eine Kugel gerollt hat und die dann runterschweben lassen hat.
Und dann wollte er nicht, dass die Welt nur ganz ruhig ist, sondern hat er zwei Menschen erschaffen, die Adam und Eva hießen. Die haben dann Mist gebaut und dann hat Gott zu ihnen gesagt, ich will euch bestrafen. Der Adam wird schweres Leben kriegen und die Eva muss auch mit durch das Drama.
Das sind jetzt wie solche Kindergartengeschichten, keine Ahnung. Ich glaube, weil das so viele erzählen und so, dass das stimmt, dass das echt ist.
Dass vielleicht so ein bisschen von der Bibel wahr ist und dann halt irgendwelche Leute, die gedacht haben, aus das machen wir in der Geschichte, halt dann noch zum Beispiel so ein bisschen was dazu erzählt haben, dass es wahrer klingt sozusagen.
Das Internet gibt es jetzt seit ungefähr 20 Jahren und die Bibel gibt es halt schon seit 2000 Jahren und es wird jetzt einfach immer und immer weiter geleitet.
Es gibt, glaube ich, wenig Haushalte, wo keine Bibel steht, auch wenn man die nicht täglich liest. Also ich vermute, dass das das Buch ist, was es am allermeisten gibt.
Selbst in ganz profanen Hotels liegt die Bibel mitunter noch verschämt in einer abgelegenen Ecke des Kleiderschranks. Aber wird sie auch aufgeschlagen und gelesen?
Auch bei mir steht die Bibel im Regal. Neben Sokrates im Reklamformat, Kants Metaphysik der Sitten, Marx Kapital. Was nicht heißt, dass ich die Bücher alle brav gelesen hätte, schon gar nicht von A bis Z. Auch die Heilige Schrift nicht. Aber ich habe all diese Schinken schon ein paar Mal in der Hand gehabt. Und irgendwas denn doch rausgesogen.
Wie gehe ich mit Krisen und Konflikten um? Krieg und Frieden? Wie viel ich, wie viel du, wie viel wir? Themen, die Menschen beschäftigen. Und wenn man aber dann sagt, wir laden zum Bibelgespräch ein, dann tritt eher ein Gähnen ein. Aber Bibeln wegschmeißen fällt Leuten unendlich schwer. Also wir bekommen in den Gemeinden ganz oft Bibeln geschenkt, weil man die nicht in die Mülltonne schmeißen möchte. Also wenn man Haushalt auflöst und all diese Dinge. Alte Familienbibeln mit Leder gebunden, mit einer Widmung drin. Das ist irgendwie auch sehr berührend und das ist ein Vermächtnis, was im Strang steht. Und was verbindet über Generationen.
Ich tue mich, wie gesagt, extrem schwer damit, überhaupt Bücher wegzuschmeißen. Klassiker sind definitiv noch nie in meinem Papierkorb gelandet. Aber auch ich, zugegeben, laufe nicht mehr ständig mit einem Buch unterm Arm, geschweige denn in der Hand durch die Gegend. Und trotzdem, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sich zwischen den Zeilen eines Buchs mehr Tiefen und Untiefen, mehr Reibungsflächen auftun, als bei einem eben doch mehr dem Mainstream verpflichteten Online-Post.
Nochmal ein Blick in die Goethe-Buchhandlung in Staufen mit ihren dunklen Regalen, die vollgestopft sind mit bunten Buchrücken, wo überall der Geruch von Druckerschwärze in der Luft liegt. Ein Buchladen wie aus dem Bilderbuch.
Wir stehen hier in einem denkmalgeschützten alten Haus. Wenn ich hier alles rausreißen würde, würde so viel Charme verloren gehen. Wir leben damit und lieben das. Aber natürlich haben wir mittlerweile einen Instagram-Account. Aber das Buch ist nicht veraltet, ist einfach immer da und Geschichten sind immer da.
Wenn ich allerdings das Medienverhalten meiner gerade erwachsen werdenden Töchter betrachte, komme ich mir vor wie ein lebendes Fossil. Für buchgedeckelte Welten scheint es hoffnungslos schwer zu sein, gegen TikTok anzukommen, gegen das tänzelnde Vorbeiflirren irgendwelcher Influencerin-Weisheiten. Und doch will und will sich bei mir der Eindruck nicht einstellen, dass der Untergang des Abendlandes eingeläutet ist, dass die Apokalypse vor der Wohnzimmertür steht, hinter der sich meine Bücher aufreihen und ihre Geschichten festhalten.
Das Allerwichtigste, ja, begeisterte junge Leser, die nennen das Buddy Read, die anderen nennen es Lesekreis. Man trifft sich und redet über die Bücher, die man gelesen hat.
Demnach muss, wie es aussieht, für Bücher doch noch kein Denkmalschutz beantragt werden, oder?
Wenn ich ein Buch lese, dann mache ich das meist in den Ferien. Ich lese jeden Tag, aber nicht ein Buch.
Ich habe Germanistik studiert seinerzeit und erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, dass in der ersten Vorlesung verkündet wurde, ein Tag, an dem ein Germanist kein Buch liest, ist kein Tag. Was bedeuten würde, dass man 7 Bücher pro Woche lesen muss? Hand aufs Herz. Ich habe das nie geschafft. Nie. Lauter verlorene Tage.
Bei uns ist es ritualisiert. Jedes Kind hat ein eigenes Buch, nimmt dieses Buch und liest darin. Die ersten 10 Minuten des Tages werden mit Lesen verbracht.
Lesezeit genannt und in allen Klassen der Vogtsburger Grundschule praktiziert.
Wenn ein Kind ein Buch fertig gelesen hat, dann füllt es ein Blatt aus, wie der Autor heißt, wie der Titel heißt und mach eine kurze Inhaltsangabe. Nachher kannst du das deinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden vorstellen.
Ein Buch in der Hand zu haben, den Geruch zu haben, ich finde es eigentlich auch ganz schön. Auf dem Handy swipet man einfach nur nach rechts, um irgendwas weiterzulesen, und ein Buch muss man halt wirklich noch umblättern.
Schön, aber im Alltag unrealistisch.
Habe ich keinen Kontakt zu, lese ich nicht.
Marin, 24 Jahre alte Veranstaltungskauffrau. Und Lina, 27-jährige Mediengestalterin.
Ich bin papierlos, eher auf Social-Media-Plattformen unterwegs, wo dann einfach ein Zweizeiler unterm Bild steht. Und dann ist die Aufmerksamkeitsspanne auch schon strapaziert.
Und trotzdem, grundsätzlich scheinen Jugendliche dann doch Bock auf Bücher zu haben. Laut Börsenverein des Deutschen Buchhandels haben Jugendliche in den vergangenen Jahren eine deutlich wachsende Zahl von Büchern gekauft oder geschenkt bekommen. Die Ausgaben für Jugendbücher sind zwischen 2019 und 2023 um 1/3 gestiegen. Bei Jugendlichen zwischen 13 und 15 Jahren sogar um 2/3. Und im Alter zwischen 16 und 19 um fast 80%. Die Digital Natives sind also keineswegs fürs Lesen verloren, diagnostiziert der Börsenverein.
Ich bin Bücherwurm, nach wie vor. Obwohl es gibt Bereiche, wo auch ich Büchern keine Bedeutung mehr beimesse. Bei allem, was mit reiner Wissensrecherche zu tun hat. Ewig her, dass ich zum letzten Mal den Brockhaus aufgeschlagen habe. Selbst der Duden fristet ein einsames Dasein auf der Rückseite des Schreibtischs. Das gebundene, gedruckte Wissen gerät gegenüber dem flüchtigen, aber aktuellen und komfortabel zu ergreifenden Digitalwissen ins Hintertreffen.
Lexika werden nicht mehr nachgefragt.
Ich weiß nicht mehr, wie ein Lexikon aussieht. Also kenne von meinen Großeltern, die haben rote Bücher von A bis D, von E bis H. Aber ich wüsste, glaube ich, gar nicht, wie ich das nachschlagen müsste. Oder ja, da gebe ich eher bei Google das Stichwort ein und blätter dann durch die Bilder oder News.
Oder eben nicht blättern.
Man hat bei den Englischarbeiten als einen Duden gehabt.
Wobei ihr in Englisch der Duden nicht recht hätte weiterhelfen können.
Nee, Wörterbuch.
Wir bieten auch E-Books an und ich finde es auch gar nicht verwerflich. Das ist total super praktisch, natürlich wenn man unterwegs ist. Von daher verschließe ich mich dem auf gar keinen Fall.
Ich lese natürlich auch digital.
Gibt Verleger Matthias Grüb zu, der für die bibliophile Aufmachung seiner Bücher bekannt ist.
Ich lese sogar relativ viel digital, aber das ist alles so weg nachher. Und ich kann mich dann oft gar nicht mehr richtig an die Geschichten erinnern, geschweige denn, dass ich irgendwie Autor, Cover, Verlag zusammenbringen würde, weil es ist alles so gleich und es ist alles so eins. Und das ist bei einem gedruckten Buch eben nicht der Fall.
Ich finde, Bücher machen an sich eigentlich alles viel mehr besonders, als wenn das da gerade so Seiten hochlädt, das Tablet, und dann so künstliches Licht da drauf ist und so. Deswegen bin ich eher mehr der Fan von einem Buch.
Bei einem Buch hat man vielleicht auch seine eigene Fantasie. Das ist auch gut.
In Zeiten, wo wir ja sowieso Informationsüberfluss haben, schnell, schnell, nimmt einen das Buch so ein bisschen raus.
Ist per se eine Auszeit. Ein Medium des Digital Detox, des Abstandnehmens vom Bildschirm. Ein Entschleunigungsvehikel.
Da poppt auch nicht gleichzeitig irgendwas auf und da macht es nicht Ping, sondern ich kann mich auf die Geschichte eben konzentrieren. Und ich glaube auch, dass das nicht aussterben wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wer dieses Erlebnisbuch einmal schätzen und lieben gelernt hat, der wird es nicht hergeben wollen.
Ich glaube, dass das Buch nicht aus der Mode kommt, gerade in Zeiten wie diesen, dass es einen zur Ruhe bringt, dass man zu sich selbst kommt, dass man vielleicht auch mal fliehen kann und dass digitales Lesen nicht das gleiche ist wie Lesen auf Papier. Dass Geschichten anders hängen bleiben, dass man eine Geschichte anders lebt als in einem E-Book-Reader.
Das Buch setzt sich markant vom Alltag moderner Mediennutzung ab und kann vielleicht gerade deshalb seinen Platz behaupten. Insbesondere, wenn es um Geschichten, um erzählende Literatur geht.
Es ist ein Erlebnis tatsächlich. Lese ich ein Buch und ich liebe es und versink da drin, kann sehen, dass ich nur noch 10 Seiten habe und frage mich, was in den 10 Seiten noch passieren kann. Man lebt anders eine Geschichte mit, wenn man sie haptisch in der Hand hat. Und wenn ich über mein Regal schaue und die Bücher sehe, habe ich ja auch sofort wieder eine Geschichte im Kopf oder ein Gefühl dazu.
Der Blick auf meine eigenen Bücherregale treibt mir wechselweise die Schamesröte ins Gesicht und den Stressschweiß auf die Stirn. Was noch alles aussteht und ansteht. Was ich mir so alles mal irgendwann vorgenommen hatte. Bücher für die Ewigkeit, die zu lesen ich bis in alle Ewigkeit nicht schaffen werde. Stumme Ankläger, berechtigte Vorwurfshaltung in senkrechten Streifen und freudiger Ansporn zugleich. Verheißen all die ungelesenen Bücher doch eine Zukunft voller Geschichten.
Ich finde Bücher auch ganz cool, wenn man sich so selber vorstellt. Da denkt man sich irgendwie viel schöner.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie Rettet die Bücher, wie Gott und die Welt zwischen Buchdeckeln überleben. Eine Sendung von Ulrich Land. Neben dem Autor sprach Anna Magdalena Fitzi, Redaktion Hans-Michael Ehl.